Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast Beziehungsweisen mit mir, Kim Sternemann. Ich bin Therapeutin und Beziehungscoach und ich freue mich, dir heute die neue Folge vorstellen zu dürfen. Verliebst du dich immer in die Falschen? Und bevor wir mit der Folge starten, habe ich eine ganz wunderbare Ankündigung für dich. Denn ab Ende Dezember startet meine erste traumasensible Coaching-Ausbildung. Und ich bin ehrlich gesagt ganz schön aus dem Häuschen, das jetzt hier mit dir verkünden zu dürfen und lade dich von Herzen ein, wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Beruf für dich, wenn dich das Thema Beziehungen zieht, wenn du dich immer schon mal gefragt hast, ob es nicht mal an der Zeit wäre, eine richtig, richtig tolle Coaching-Ausbildung zu machen oder du dich des Öfteren schon gefragt hast, wie ich arbeite und wie ich das anderen Menschen vermittle, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, mehr Infos zu bekommen. Trag dich gerne in die Liste ein, die findest du in den Shownotes und dann wirst du von mir kontaktiert werden. Das heißt, wir werden dann ein kurzes Gespräch miteinander führen. Ich werde dir weitere Infos zukommen lassen, natürlich die ganzen Rahmenbedingungen, wie lange die Ausbildung dauert, was sie kostet, was die Inhalte sind. Und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald Ende Dezember in der ersten Ausbildungsrunde für meine traumasensible Coaching-Ausbildung. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du das. Du lernst jemanden kennen, es fühlt sich irgendwie mega stimmig an, du merkst, ihr habt einen Vibe, ihr trefft euch regelmäßig, ihr habt einen schönen Austausch, du fühlst dich emotional verbunden, Intimität ist auch stimmig und du merkst, du würdest gerne den nächsten Schritt gehen. Beziehungsweise du fragst dich, hey, wie soll das hier eigentlich weiter mit uns gehen? Und in dem Moment, wo du dein Gegenüber darauf ansprichst, also wo du sagst, hey, wie sieht's aus? Lass uns doch mal das Gespräch führen. Bemerkst du, dass der andere irgendwie resigniert oder abweisend ist, vielleicht sogar das Gespräch verweigert und dir relativ schnell klar macht, dass der nächste Schritt für ihn einfach nicht drin ist. Dann herrscht in der Regel eigentlich erstmal so ein bisschen Ebbe. Das heißt, das, was dann passiert, ist oft für die meisten so eine ziemlich große Verwirrung. Und irgendwie so ein Fragezeichen, dass man nicht genau weiß, okay, habe ich das jetzt hier falsch gedeutet? Habe ich das fehlinterpretiert? Ich dachte, wir beide wären irgendwie cool miteinander, beziehungsweise das kann in Richtung Beziehung laufen. Und das, was hier häufig passiert, gerade wenn der andere dann beginnt zu verweigern oder auszuweichen und wirklich eine klare Grenze zieht und sagt, ey, mehr als das, was hier gerade ist, wird es auf gar keinen Fall werden, obwohl die Signale irgendwie andere waren, ist eine Dynamik zwischen einer verlustängstlichen Frau und einem bindungsängstlichen Mann. Und das ist ein ziemlich häufiges Muster, das vorkommt. Das heißt, ich erlebe immer wieder in meiner Praxis, in Gesprächen mit meinen Klienten, dass das vermehrt Frauen passiert. Das heißt, dass sie beschreiben, da ist jemand, mit dem ist alles gut und sobald es in Richtung Beziehung geht, verändert sich auf einmal alles und der andere ist einfach irgendwie weg. Das bedeutet, entweder bricht der Kontakt dann da tatsächlich ab oder es beginnt halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das, worum es hier geht, sind oft in der Tiefe sehr, sehr unbewusste Bindungsmechanismen. Das heißt, beide Parteien kriegen noch nicht so richtig mit, was da gerade läuft. Und dann beginnt nämlich genau dieses Katz-und-Maus-Spiel, von dem ich gerade erzählt habe, was unfassbar schmerzhaft ist, aber beiden wahrscheinlich irgendwie auch vertraut sein wird, wenn man denn dann mal näher hinblickt und beide so ein bisschen in ihrer Bindungsstruktur unter die Lupe nimmt. Und genau da steigen wir jetzt einfach mal ein. Das heißt, die Hauptgründe, warum diese Anziehung überhaupt entstehen kann, ist in den meisten Fällen eine unbewusste Reinszenierung früherer Bindungserfahrungen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir in den Beziehungen, die wir heute führen und in den Kontakterfahrungen, die wir heute machen, wir häufig unsere Kindheit wiederholen, ohne dass wir das oft wissen, weil wenn du meinen Podcast kennst oder mich bei Instagram verfolgst, dann kennst du diesen Satz schon von mir, wir einfach überhaupt nichts wissen über Beziehungen. Deshalb umso wichtiger, sich diese Folge einfach auch anzuhören. Das bedeutet, wenn wir mal starten bei der Frau, das heißt, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt eine verlustängstliche Frau, die bereit wäre, jetzt den nächsten Schritt zu gehen mit dem Mann, der sich irgendwie zurückzieht. Was ist die unbewusste Reinszenierung, die hier stattfindet? Das, was du hier erleben wirst an der Stelle ist, dass wenn der andere sich zurückzieht, du eine ähnliche Erfahrung machen wirst, wie die, die du wahrscheinlich schon kennst und dass in dir was auslösen wird, wie ich bin nicht genug oder immer werde ich verlassen, ich muss um Liebe kämpfen, ich muss mich hier anstrengen, das, was ich will, findet nicht statt oder aber mein Wunsch nach Beziehung wird einfach nicht erwidert. Und häufig beginnt dann aus dieser inneren Not, in die du wahrscheinlich kommst, weil sorry to say, das ist ja auch einfach super schmerzhaft, wenn ich mitkriege, eigentlich ist alles gut, aber Beziehung scheint hier irgendwie nicht dran zu sein, der andere zieht sich zurück, ist dann oft so ein Mechanismus, der anspringt, den anderen irgendwie vielleicht davon überzeugen zu wollen, dass du doch die Richtige für ihn bist, dass doch alles cool zwischen euch bist, den anderen irgendwie so ein bisschen auch vielleicht zu überschütten. Das heißt, es beginnt so ein sehr klammernder Mechanismus, weil wenn du dir das bildlich vorstellst, da sitzen zwei Menschen und der eine beginnt sich zurückzuziehen, dann löst es in der Person, die eher verlustängstlich ist, tatsächlich so eine Bewegung aus wie, ich will hinterher, ich will dich irgendwie festhalten, ich will mich irgendwie an dich binden. Und das führt dann in der Regel bei der anderen Person, bei der bindungsängstlichen Person dazu, dass diese intensive Nähe, die da erlebt wird, zu noch mehr Rückzug führt. Das heißt, Menschen mit Bindungsangst, die sind schnell überwältigt von zu viel Nähe. Das bedeutet, die haben irgendwann in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, da wo Nähe beginnt und Nähe intensiver wird und man einem wirklich nahe kommt, da verlieren sie irgendwie die Kontrolle, da werden sie in ihrer Freiheit eingeschränkt, da werden ihre Grenzen nicht mehr eingehalten, beziehungsweise sie fühlen sich so vereinnahmt. Und der innere Rückzug, den die bindungsängstliche Person antritt, ist nichts anderes als ein Schutzmechanismus. Das heißt, auch hier kommt jemand in eine innere Not, nämlich irgendwie das Gefühl, oh, hier kommen jetzt so ganz viele Erwartungen auf mich zu, hier will jemand ganz viel von mir. Also Nähe macht mir im Kern Angst. Nähe ist für mich was Bedrohliches. Das ist mir zu viel an einer Stelle. Also ist der einfachste Weg, da wegzukommen, in den Rückzug zu gehen. Das heißt, irgendwie abzuhauen. Und für viele bedeutet das natürlich dann auch, im Außen weg zu sein. Das heißt, bindungsängstliche Personen sind meistens auch diejenigen, die anfangen, andere zu ghosten oder den Kontakt vollständig abzubrechen und dann gefühlt wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Das heißt, wir haben dann hier auf beiden Seiten eher die Tendenz, der eine klammert und der andere geht noch mehr zurück. Und wenn du dir das bildlich vorstellst, dann wirst du vielleicht auch da drin erleben, dass die beiden so nie in Kontakt miteinander kommen werden. Das heißt, da kann de facto keine wirkliche Beziehung daraus entstehen, wenn der eine immer versucht, weiter hinterher zu rennen und der andere durch dieses Klammern und zu nahe kommen sich noch mehr in die Ecke gedrängt fühlt und aussteigen möchte. Das, was hier am Werk ist, sind ganz, ganz häufig in der Regel und ehrlich gesagt auch zu 99,9% ungelöste Muster aus der Kindheit. Das heißt, für die eine Partei, die verlustängstlich ist, gibt es einfach immer wieder die Erfahrung und das Gefühl, nie genug gewesen zu sein. Und das prägt natürlich dein Bindungsverhalten massiv. Das heißt, du musst an irgendeiner Stelle hier irgendwann erlebt haben, dass da Beziehung für dich bedeutet hat, Kontakt und Zuwendung, war nicht regelmäßig verfügbar. Das bedeutet, an irgendeiner Stelle musst du als Kind die Erfahrung gemacht haben, dass deine Eltern nicht wirklich emotional für dich verfügbar waren. Weil diese Bewegung des Klammerns und des Hinterherrennen oder auch so dieses, ich beweise dir jetzt, dass ich vielleicht doch die richtige Partnerin für dich bin, hat natürlich immer im Kern die Erfahrung, ich muss um Liebe kämpfen. Liebe ist was, wofür ich mich anstrengen muss. Ich muss mich beweisen. Ich muss jetzt zeigen, wie toll ich bin und dass ich die wunderbare Partnerin für dich sein kann. Und im Kern ist die kindliche Erfahrung immer, Liebe und Aufmerksamkeit waren nie konsistent für mich vorhanden. Das heißt, du musst irgendwann in Berührung gekommen sein mit einer gewissen Unberechenbarkeit und auch eine Ambivalenz. Das heißt, mal hast du vielleicht Liebe und Aufmerksamkeit bekommen und mal nicht. Und dem zugrunde liegt auch oft natürlich auch, dass deine Bedürfnisse einfach gar nicht wahrgenommen wurden. Das heißt, eine Form von emotionaler Vernachlässigung hat stattgefunden. Weil wenn ich Eltern habe, die geringfügig kontaktfähig sind, die nicht so richtig auf mich eingehen als Kind, sondern die vielleicht sehr mit sich beschäftigt sind, die stark im Beruf eingebunden sind, die nicht regelmäßig anwesend sind, sondern vielleicht da auch die Erziehung noch an andere Personen ausgelagert worden ist, dann finden natürlich deine Bedürfnisse nicht vollumfänglich statt. Und das ist etwas, was als Kind primär durch die Eltern erfüllt werden sollte, beziehungsweise generell durch gleichbleibende und konstante Bezugspersonen, also dass wir eine Berechenbarkeit erleben, dass wir das Gefühl entwickeln können, hier ist was verlässlich für mich, hier geht jemand auf mich ein, hier will jemand mit mir sein, hier will jemand herausfinden, was ich brauche und möchte das für mich auch erfüllen. Das andere Extrem kann aber auch sein, dass wir sehr überfürsorgliche Eltern haben. Das heißt, die haben gute Absichten und dieses überfürsorgliche, also das klassische wären so Helikoptereltern, mir permanent eigentlich das Gefühl geben, indem sie mir ihre Gefühle überstülpen oder indem sie so aufopfernd für mich sind, dass ich als Kind die Erfahrung mache, okay, das, was ich will, das findet hier auch nicht statt. Das heißt, mir wird eigentlich die ganze Zeit immer übergestülpt, alle anderen wollen das und das von mir und ich habe keine richtige Daseinsberechtigung, sondern ich bin eigentlich auch nur Bedürfniserfüllungsmaschine für die anderen. Beziehungsweise ich muss mich deren Vorstellungen anpassen. Und diese frühen Erfahrungen führen einfach im Kern dazu, dass du als eher verlustängstliche Person später immer wieder in diesem Kreislauf dich wiederfinden wirst von einer ganz starken Suche nach intensiver Nähe und gleichzeitig aber auch immer wieder Ablehnung und Distanz erleben wirst. Das heißt, wahrscheinlich wird das was sein, was du kennst. Das wird dir nicht das erste Mal passiert sein, dass du an jemanden geraten bist, der irgendwann die Nähe, die du möchtest oder auch geben willst, nicht mehr aushalten kann. Und klassisch ist hier natürlich auch, dass dieses Klammern und diese Bewegung, dem anderen hinterhergehen zu wollen, immer damit verbunden ist, dass da einfach eine riesengroße Angst vor Verlassenwerden ist. Das ist ja so das zentrale Thema da drin, dass gerade wenn ich emotional nicht verfügbare Eltern hatte, permanent eine Verlusterfahrung mache. Das heißt, das ist noch nicht mal, dass die physisch nicht anwesend sind, sondern wenn ich mitkriege, gerade wenn ich vielleicht kranke Eltern hatte, eine depressive Mutter beispielsweise oder einfach Eltern, die mit sich nicht im Kontakt waren, dann mache ich die Erfahrung, mein Bindungswunsch kann hier nicht landen. Der andere ist für mich nicht da, da ist niemand wirklich zu Hause sozusagen. Und dann mache ich permanent Verlusterfahrungen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Thema, was bei gerade bei verlustängstlichen Menschen überhaupt erstmal durchgearbeitet werden muss. Das heißt, es geht nicht darum, dass du im Außen den perfekten oder den richtigen Partner findest, sondern dass du überhaupt mal auf dich blicken kannst und damit in Berührung kommst, dass du relativ viel Verlust in deinem Leben erlebt hast. Und in der Regel hängt da eine riesengroße Traurigkeit drin, die noch nie wirklich beachtet worden ist. Und beispielsweise, um dir mal einen kleinen Einblick zu geben, die Art und Weise, wie man genau damit umgeht oder wie man mit seiner Verlustangst arbeitet und der oftmals nicht fühlenden oder fehlenden Traurigkeit, die da dran hängt, ist, dass man an irgendeinem Punkt wirklich mal beginnen muss, diese Traurigkeit sozusagen zu Ende zu fühlen. Und das ist aber nichts, was du mit dir alleine machen kannst, weil wir müssen hier im Hinterkopf halten, dass wir unsere Identität erbauen und auch den Umgang unserer Gefühle, die Art und Weise, wie wir uns auf Dinge beziehen und wie wir solche Situationen vor allem handhaben im Beziehungskontext, gelernt haben durch die Beziehung zu unseren Eltern. Das heißt, du kommst halt nicht auf die Welt und bist so ein kleines autonomes Wesen, sondern du bist halt hochgradig abhängig davon, dass jemand in Resonanz zu dir geht, dass jemand dir gesundes emotionales Feedback gibt, dass jemand gesunde Resonanz auf dich ausübt, mit dir sein will, mit dir eingestimmt sein möchte und Bezug zu dir nimmt. Und wenn das nicht stattgefunden hat oder wenn das so inkonsistent stattgefunden hat, wenn das unberechenbar war, wenn das nicht verlässlich war, dann kannst du gewisse Entwicklungsschritte nicht durchlaufen. Und dazu zählt vor allem auch, dass dann bestimmte Gefühle keinen wirklichen Platz in dir finden. Dass du dann beispielsweise die Traurigkeit darüber, dass du immer wieder den Verlust erlebst, den Verlust im Kontakt zu deinen Eltern, nie wirklich, man nennt das, containen kannst. Also dass deine Traurigkeit in dir gar keinen Raum bekommen kann, weil das für dich überflutend, überfordernd ist oder du dann Angst bekommst, dass die vielleicht nie wieder weggeht, die Traurigkeit. Und wir im Coaching arbeiten dann genau an diesen Themen und ermöglichen dir eine sogenannte korrigierende Erfahrung. Das heißt, dass du mal die Erfahrung machst, wenn ich denn dann in meiner Traurigkeit auftauche und mich diesem Verlust endlich mal widme, anstatt permanent zu denken, ich muss im Außen den richtigen Partner finden, dass dann da jemand ist, der anders auf dich antwortet, der liebevoll mit dir bleibt, der dir ermöglicht, überhaupt durch deine Gefühle, durch deine Traurigkeit an der Stelle durchfließen zu können. Und das ist, was im Kern Heilung bringt. Das heißt, das ist auch der Grund, warum beispielsweise diese ganzen Dating-Tipps nicht funktionieren. Weil es nie darum ging, im Außen jemanden zu finden, der besser ist oder für dich sicherer, sage ich mal. Sondern im Kern überhaupt erstmal musst du mitkriegen, du musst Beziehungsbewusstsein schaffen darüber, wo du eine Dynamik an den Tag legst, die auch in sich, ich sag mal, nicht gesund ist. Und das wäre eine Vorgehensweise, die sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn du eine verlustängstliche Tendenz hast. Ich mag aber gerne auch nochmal mit dir die andere Seite beleuchten. Das bedeutet, wie kommt es, dass du an jemanden gerätst, der bindungsängstlich ist? Genau aus diesem Grund, weil jemand, der bindungsängstlich ist, wird dich immer wieder in Kontakt bringen mit dieser Erfahrung von Verlust. Das heißt, du wirst ja immer wieder erleben, an irgendeinem Punkt geht der andere einfach weg. An irgendeinem Punkt ist der andere nicht mehr für mich erreichbar. An irgendeinem Punkt steigt er einfach aus. Und jetzt ist nicht die Bewegung, da noch weiter hinterher zu rennen, sondern langfristig in der Entwicklung wirklich bei dir zu landen und dich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Also irgendwann zu bemerken, es bringt einfach nichts, immer wieder an jemanden zu geraten, der genau diesen Verlust in mir triggert und dann da so eifrig hinterher zu sein oder meine ganze Energie auf den anderen zu richten, sondern irgendwann muss ich bemerken, es geht hier um mich und ich trage einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass es ist, wie es ist. Und dann beginnt eine große Entwicklungsreise, denn die Entwicklung, die da drin steckt, ist genau das, was der bindungsängstliche Typ ja mitbringt. Nämlich irgendwann zu bemerken, ich muss hier mich mal um mich kümmern. Ich muss mal meine eigenen Grenzen wahren. Ich muss mal hier mit mir sein. Und ich sag mal, das, was der Verlustängstler vom Bindungstyp lernen oder bindungsängstlichen Typ lernen kann, ist umgekehrt für den bindungsängstlichen Typen ja genau das Gleiche, nämlich mitzukriegen, okay, ich fühle mich schnell emotional vereinnahmt, ich habe wahrscheinlich in meiner Kindheit erlebt, dass meine Eltern emotional übergriffig waren, dass es sehr kontrollierend war, dass meine Grenzen nicht geachtet wurden, dass ich aber auch gelernt habe, Nähe bedeutet für mich, ich muss mich aufgeben. Oder mit der großen Zurückweisung auch in Berührung gekommen bin. Das heißt, eine Bewegung ist auch, ich erbaue die Idee, ich muss alles alleine schaffen. Ich bin hier im Kern auf mich alleine gestellt. Das ist, was so Bindungsangst per se mitbringt. Und hier ist natürlich die Entwicklung auf der anderen Seite, sich wieder für Nähe zu öffnen. Also wieder mitzukriegen und offen aufzutauchen in dem, dass mir Dinge manchmal zu viel sind. Und dass ich nicht immer in den Kontaktabbruch gehen muss, sondern dass ich sagen darf, mir wird das hier gerade zu viel und ich brauche ein bisschen für mich. Unterm Strich kann man sagen, für beide Typen ist es langfristig wichtig, sich kennenzulernen in der Tiefe, damit da überhaupt eine Beziehung stattfinden kann. Und um sich kennenzulernen, ist es manchmal umso wichtiger, wirklich auf sich zu blicken und dann aber natürlich auch mitzukriegen, okay, was ist die gemeinsame Dynamik, die wir hier ineinander erzeugen? Was sind so Trigger, die wir in dem anderen auslösen sozusagen? Und dann beginnt letztendlich für beide einfach eine ziemlich große Entwicklungsreise, genau das zu lernen, was der andere tendenziell mitbringt. Wenn du dich jetzt in der einen oder anderen Dynamik wiederfindest und dich das abholt oder anspricht, dann kann ich dich nur einladen, dir zu dieser Thematik wirklich Unterstützung zu holen. Denn eine Sache ist klar, das können wir nicht alleine lösen. Diese Bindungsdynamiken sind so massiv, die sind so lange schon da, dass kein Buch der Welt, kein Podcast alleine, keine Affirmationskarten und auch kein Selbstliebe-Retreat dir dabei helfen kann, das per se aufzulösen, sondern es braucht an der Stelle bewusstseinsschaffende Maßnahmen. Also ich muss überhaupt erstmal verstehen, was passiert da in mir. Und das andere ist, ich muss neue Erfahrungen machen. Und neue Erfahrungen mache ich am besten in der Regel mit jemandem, der mir dabei hilft, mit meinen Gefühlen wieder in Kontakt zu kommen, der mir hilft, diese ganzen Themen einzuordnen und Zusammenhänge zu erkennen. Deswegen trag dich ein für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch mit mir und dann werden wir mal gemeinsam auf diese Dynamik blicken. Jetzt aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast Beziehungsweisen mit mir, Kim Sternemann.